Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge der Schweinehundgespräche. Mein Name ist Robert Unger, ich bin ausgebildeter Coach und Mentaltrainer und gemeinsam mit meinen Gästen beleuchte ich deinen Schweinehund aus verschiedenen Blickwinkeln. Vielleicht findest du ja ein wenig Inspiration, wie du deinen persönlichen inneren Schweinehund ein wenig zähmen kannst. Viel Spaß dabei!
Eine neue Folge von den Schweinehundgesprächen, wieder mit Gast, heute bei mir, der Patrick. Willkommen, Patrick.
Danke, Robert, danke, dass du da bist.
Patrick, du bist Gründer, Mitgründer, Vertreter von einem Unternehmen namens Business and Biceps, also
richtig ausgesprochen,
ja. Geschäft und Bizeps oder Business und Bizeps, wenn man es deutsch-englisch mischen mag. Was macht ihr denn?
Genau, danke, lieber, dass wir da sein dürfen. Business and Biceps versteht es, also die Vision ist, dass wir Menschen und Organisationen leistungsfähiger machen. Also leistungsfähig, also wie machen wir das? Also einerseits körperlich, als auch natürlich mental. Wir haben hier natürlich interdisziplinäre Teams auch arbeiten, die sich für Unternehmen, ich komme aus der Unternehmensberatung, mein Mitgründer der Benjamin Großobatscher, auch aus Vertrieb, deswegen businessseitig, das heißt, wir haben sehr viele Einblicke auch in Unternehmen bekommen und wir versuchen natürlich aus dem Leistungssport, also beide, sage ich mal, auch hier jahrelang tätig gewesen, hier auch Konzepte in das Unternehmenswelt auch hineinzubringen. Das ist eigentlich unser Doing. Ja. Und hier sind wir sehr erfolgreich seit jetzt 2,5 Jahren am Markt und durften auch schon einige Unternehmerinnen auch begleiten, von KMUs bis zu größeren Unternehmen. Ja.
Und wir kennen uns ja natürlich schon ein bisschen, wir sehen uns jetzt nicht zum ersten Mal. Und wie ich so mit Business und Biceps in Verbindung gekommen bin und Schweinehundgespräche und Frustjob und Lustjob gegenüber schon mal, das kennt dort passen. Wir sollten miteinander reden.
Definitiv, ja. Also wir haben uns ja erkennen gelernt, du hast ja auch einige Parallelen, sagen wir, wo wir auch Anknüpfungspunkte hatten. Genau, und was ist eigentlich, also was verfolgen wir? Du hast vorher auch gesagt, eine Vision sollte vielleicht jeder haben auch, also wo man hin, ein Leitbild. Für uns geht es jetzt um die gesunde Leistungsgesellschaft eigentlich wieder. Ja. Also jetzt da sehr großer Umbruch auch, glaube ich, also in der Wirtschaft, also dass man da einfach den Leuten einfach wieder Tools auch an die Hand gibt oder Methoden, wie man mental, also auch körperlich leistungsfähig wird oder auch bleibt, ja, dass man einfach die Herausforderungen, die auf einen tagtäglich einprasseln, sage ich mal, auch bewältigen kann.
Ja. Du hast ja, bevor du Business and Biceps mitgegründet hast, ja auch ganz klassisch neben deinem Berufsleben und Studienleben ja auch als Personal Trainer, Personal Coach gearbeitet, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Also diese Richtung oder habe ich während meinem Studium an der TU, sage ich mal, eingeschlagen. Ich würde jetzt mal so salopp sagen, ich war jung und brauchte das Geld.
Da haben andere schon ganz andere Sachen gemacht.
Mit der. Ja, also habe einfach für mich selbst, also ich habe gesagt, ich habe früher professionell auch Fußball gespielt, dann eben Leichtathletik auch betrieben und auch im Kraft-3-Kampf und dann habe ich mir gedacht, eigentlich wäre es doch mal spannend, auch über meinen eigenen Körper mehr zu erfahren, also wie der reagiert auf gewisse Trainings oder auch Einsätze und habe da eben bei Intentional Strength, beim Andreas Pürzler, die Ausbildung genossen über ein Jahr. Habe da extrem viel auch für mich kennengelernt und natürlich hat sie da so rübergesprochen, hey, du machst doch da in die Richtung was, kannst du mir da weiterhelfen? Und dann hat sich das ein bisschen aufgebaut. Natürlich, wie es so ist in Österreich auch, Mundpropaganda, hat sich das sehr aufgeschaukelt, positiv für mich einerseits, andererseits hat die Universität ein bisschen hinterhergehinkt, sage ich jetzt mal, und habe mich dann entschieden, sag ich mal, ich muss diesen Cut machen und einfach auf der TU dann doch durchzuziehen, im Doktortitel auch noch, dann Doktorat auch gemacht, einfach das hat sehr viele Ressourcen auch eingenommen. Ja.
Also zunächst einmal Gratulation. Und wenn ich da einhaken darf, wie oft ist denn dir da der Schweinehund begegnet und welche Bilder hatte er denn da?
Also ich habe auf diese Frage auch schon ein bisschen vorbereitet, also Schweinehund, also auch vielleicht bevor ich zum Studieren begonnen habe, natürlich eine ganz normale Anstellung gehabt, auch bei einem Industriebetrieb in Österreich und habe das natürlich so 2-3 Monate mal gemacht nach meiner ATL-Zeit. Und dann habe ich mir gedacht, so währenddessen ist es das eigentlich, was ich mein Leben lang machen möchte. Ich meine, da war ich, glaube ich, gerade mal 20 nach meiner Bundeswehrzeit. Und habe mir gedacht, nein, eigentlich nicht. Habe dann die Entscheidung getroffen, okay, ich will es probieren einmal, die Universität. Und dachte mir aber nicht, dass das dann so lange dauert eigentlich. Also war doch eine recht zähe Zeit. Ich glaube, das können alle meine Kolleginnen auch unterschreiben, wo man auch oft sich den Schweinehund aufzuraffen am Wochenende mal zu lernen. Und natürlich dann auch im Berufsleben dann auch übergeht, hat man auch nicht jeden Tag, sage ich mal, die besten Voraussetzungen, sage ich jetzt mal, und Lust, dass man da was tut. Ja.
Was waren so deine Methoden, deine Tricks, dass du das doch gemacht hast?
Also ich bin auch so wie beim Sport eigentlich einfach mal ins Tun kommen, also mal mit so einer Kleinigkeit beginnen und dann einfach so in diesen Flow halt reinzukommen. Also ich glaube, das Schwierigste auch, die Anekdote herzunehmen bei einem Training ist, einfach mal ins Auto zu steigen, glaube ich, und mal loszufahren. Und wenn man dann im Auto sitzt, dann kann man nichts mehr tun, dann ist man eh schon, dann wacht man eh schon auf. Oder sollte man im Auto fahren. Und dann so beim ersten 10, 15 Minuten wird eh der Körper einfach auf Hochtouren gefahren und dann läuft es eh von alleine, sage ich jetzt mal.
Mein Ansatzpunkt beim Schweinehund ist häufig, es gibt ja so diesen Spruch aus dem Volksmund, wo ein Wille, da ein Weg. Mhm. Ja. Für mich ist der, wie soll ich sagen, sehr, sehr zwanghaft. Ja, man sagt, du musst ja nur genug Willen haben, um das zu schaffen. Ich drehe das immer so ein bisschen um und sage, wo das Warum groß genug ist, ist ein Weg. Sprich, wenn das Ziel wirklich groß genug, wenn es fassbar ist, wenn es erlebbar ist, dann...
Du, das ist sehr gut auf den Punkt auch gebracht. Also häufig, also sieht man natürlich auch, also wir haben auch sehr viele Anfragen, okay, wie kann ich denn überhaupt mal starten? Also sei es meine mentale Seite, Leistungsfähigkeit, also auch körperlich. Wie startet man überhaupt? Also wie gesagt, man muss halt selbst auch bereit sein, einmal es zu wollen. Also meistens... Leider in Österreich, glaube ich, Prävention ist sehr unterschwellig, sage ich mal, oder von der Wichtigkeit. Eher muss was passieren, sage ich mal, im Projektgeschäft bist du auch tätig, sei es jetzt Überarbeitung, Stress, Peak, ich habe einen Burnout, wie auch immer, dann tue ich etwas für meinen Körper, da bin ich meistens dann schon Ende 50 vielleicht, Mitte 50 oder auch vielleicht früher auch schon. Und wie kann ich dann noch mein Leben vielleicht ändern? Ja? Man braucht immer so diese massiven Einschnitte im Leben. Oder sei es das Familienmitglied, das dann einen Herzinfarkt bekommt, dann ändere ich etwas in meinem Leben. Ja.
Spannender Punkt, ich habe mich jetzt diese Tage mit einer Ernährungswissenschaftlerin unterhalten, die eben auch als Ernährungsberaterin selbstständig ist. Und ich habe sie gefragt, du, was sind denn so die klassischen Anlassfälle, dass Kundinnen zu dir kommen? Und habe noch eine Suggestivfrage hinterher geworfen und gesagt, ist es das Thema Gewichtsmanagement, Abnehmen? Mhm. Ich habe gesagt, na, eigentlich überhaupt nicht. Die meisten kommen zu ihr, weil sie gerade eine Diagnose bekommen haben mit Diabetes Typ 2 oder vielleicht gerade bei der gesunden Untersuchung, weil du diese Altersschwelle 50 angesprochen hast, Cholesterinwerte sind ein bisschen zu hoch und an der Schwelle zur ersten Dauermedikation sind. Und viele von denen übernehmen das einfach und sagen, man, der Arzt meint, ich muss ein Pulver nehmen, dann nehme ich ein Pulver. Und manche davon denken sie dann, vielleicht kann ich doch mit Ernährung was machen und gehen dann zur Ernährungsberatung, Gott sei Dank. Was, wenn sie es 20 Jahre vorher gemacht hätte oder vielleicht nur 5 Jahre vorher, es muss ja gar nicht so viel sein, gar nicht notwendig gewesen wäre.
Also ich glaube, man braucht gar nicht das extreme Denken, dass man jetzt jeden Tag irgendwas tun muss. Also es reicht ja auch, wie du sagst, wenn ich täglich meine Runde jetzt mal gehe, einfach mental auch runterzukommen. Viel, glaube ich, die Hebel angesprochen, Tabletten oder generell gibt es ja auch diese Wunderspritzen jetzt, um abzunehmen auch. Aber es gibt günstigere, also auch leichtere Hebel, sage ich mal. Einerseits, wenn man was verändern sollte mal, dann ist auch unser Zugang, trinkst du einmal genug am Tag, also Wasser, von mir aus ungesüßte Tee, Kaffee. Und natürlich Kaffee ist wieder der schmale Grat, kann ich dadurch schlafen am Abend. Also wenn der Schlaf leidet, sage ich mal, habe ich eine extreme Performance-Einschnitte. Ja? Das ist so ein Teufelskreis, ja.
Sind wir ein bisschen abgeglitten, kommen wir wieder zurück. Mhm. Sagen, den Schweinehund durch einfach mal ein bisschen überrumpelt, hätte ich gesagt. Ne? Wenn du das siehst, einfach mal ins Auto steigen und wenn man im Auto ist oder so eine Anekdote von mir, sehr häufig in der Früh trainiert, wie ich aufs Radfahren gegangen bin, wenn ich mal aus dem Bett draußen bin, dann lege ich mich nicht mehr hin, dann steige ich aufs Radl, wenn ich schon zeitig aufstehe.
Kann ich unterschreiben, ja.
Also das war sagen die Taktik. Was hast du bei deinen Kunden denn schon alles erlebt und was hast du ihnen an die Hand gegeben, damit die, wie heißt das schön, bei der Stange bleiben und nicht nur ein bisschen bei dir trainieren, sondern auch tatsächlich nachhaltig was verändern?
Ich glaube, so das Wichtigste ist eigentlich, dass man eben der größte Schweinehund, sag ich mal, sitzt der im Kopf oder in einem selbst, dass man sagt, okay, ja, ich brauche das. Ich glaube, das ist auch viel, auch, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, auch sehr viel Psychologie auch dabei. Also wie kannst du jemandem etwas entziehen, was eigentlich gut für ihn ist, aber im Gegensatz kriegt er wieder was. Also ein bisschen Belohnung auch, System. Sei es jetzt der Zucker bei einem oder beim anderen ist, sag ich mal, der Alkohol. Was darf er substituieren dadurch? Also zum Beispiel, man streicht halt, anstatt 4 Bier am Abend, darfst du trotzdem noch eins trinken. Ja? Also mal so langsam runter und irgendwann wird es eh zu dem Punkt kommen, eigentlich brauche ich das ja gar nicht. Das dauert halt so ein bisschen, kennst du den Change-Prozess, das dauert halt, bis die Leute auch diese Erfahrungen selbst an sich selbst spüren auch. Also mir tut das gar nicht gut eigentlich, diese vier Bier, noch nicht. Ja. Oder die Zigaretten, wie auch immer, was es ist. Also immer diese Extreme. Ja. Also heißt ja nicht, dass wir trotzdem nicht leben. Also das ist auch für uns wichtig. Dass
ganz im Gegenteil, ja.
In dem Moment, wo es dann auch Sinn macht, also dann genießt man das auch viel mehr. Also bei mir ist die Kulinarik, also ich gehe gerne essen auch mit Freunden, Familie, dass man das dann einfach, seine Leibspeise dann auch viel mehr, ja, Zügen auch genießen kann. Ja. Wenn man sich jeden Tag, dann ist es nichts Besonderes. Ja.
Einige, du hast sehr, sehr viele wichtige Punkte und gute Punkte angeschnitten. Wenn ich sagen, von vorne beginne, ich sehe den Schweinehund eigentlich als Teil von einem selbst. Mhm. Ja, und das ist er ja de facto.
Der schaut auch immer anders aus. Also.
Genau, weil Schweinehund ist ja, wenn man so pseudoneurologisch betrachtet, ja eigentlich nur dein Set deiner Gewohnheiten, das du dir über die Jahre aufgebaut hast. Positive wie negative oder nützliche wie nicht nützliche, beziehungsweise eine sehr nützliche Gewohnheit kann in anderen Situationen dann wieder nicht nützlich sein. Also wenn ich eine Anekdote von mir selbst nehme, in der Schulzeit hatte ich kaum Mittagessen, weil wir hatten kaum Mittagspause, aber doch einen längeren Zeitraum, wo wir fokussiert sein mussten. Ich bin heimgekommen und habe einmal gegessen, was auch ganz klar ist, Pubertät, ganz anderer Stoffwechsel, das geht schon. Aber es hat sich da etwas ins Gehirn eingebrannt, wenn man dann im Berufsleben gestanden ist und zu mittags in die Kantine gegangen ist und man ist heimgekommen und hat einmal gegessen, einfach aus Gewohnheit.
Ja, also diese unterbewussten, angesprochen als Gewohnheiten, ja, das ist halt so, dass beiläufig positiv, also negativ, ja, also sag ich mal Sport, wenn es tägliche Radrunde war, ist ja eher positiv zu sehen, ja, also aber dass man sagt, okay, man gönnt sich dann immer nach, auch wenn es nur ein zum Kaffee, sage ich mal, irgendwas Süßes ist, also ja, ist es überhaupt notwendig, also weil es ist ja Gewohnheit, zu jedem Kaffee von mir ist ein Keks, assoziiert man dann auch mit Glückshormonen, ist ja auch super, ja. Aber dass man das dann wegtrainiert, ist auch wieder so ein bisschen schwierig, auch dass man da kleine Häppchen mal beginnt, nicht gleich bei jedem Kaffee vielleicht, sondern kleine Stufen einbaut.
Ich glaube, die Challenge ist auch dann, Erfolgserlebnisse zu schaffen, ja, die die KundInnen auch merken und spüren.
Also zum Beispiel, wir haben vielleicht eine Antwort auch, also da ist mein Zucker, wo ist das drinnen bei einer, wir sagen immer so, getrunkene Kalorien sind die unnötigsten eigentlich. Ja? Ja. Also jetzt, die kann man recht schnell wegrationalisieren. Sei es jetzt der Zucker im Kaffee, spart man schon einiges am Tag, wenn man 3-4 Tassen trinkt, ja. Oder auch Energy Drinks. Ja? Also das gibt es ja natürlich jetzt heutzutage auch viele Sugar-Free-Varianten. Ob das jetzt gut ist oder nicht, das ist ein anderes Thema. Jedoch ist das eine Substitution. Also ich möchte von diesem doch Suchtmittel, was es ja ist, trotzdem mal wegzukommen. Ja. Und ich gönne mir statt drei normalen mal nur eins, dass ich trotzdem diesen Geschmack habe. Und irgendwann komme ich zu dem Punkt, schmeckt es dann eh nicht mehr. Und dann kommt man so, ja, ich habe es selbst geschafft. Obwohl ich eigentlich die Person oder das Umfeld eigentlich den so genatscht haben und eigentlich positiv jetzt da und hingebracht haben, dass es darauf selbst draufkommt. Ja. Ja.
Worüber oder wie ich ganz gern mit meinen Kunden in dem Punkt arbeite, ist, und zwar unabhängig davon, ob es in einem Geschäftszweck ist oder in einem privaten Zweck, ist so dieses Warum zu erzeugen, sprich so Zielbilder zu erzeugen und die auch ganz gern mit den Sinnen verankern. Mhm. Und wenn es ums Thema Abnehmen geht, dann kann man sich durchaus mal vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn der Gürtel eine Etage weitergeht, weil das nächste Loch da ist.
Ja, voll. Also beim Abnehmen ist auch ein häufiges Thema. Ja, man muss da gleich diese ersten Resultate so an der Waage sehen. Ja, dann sage ich immer so, ja, ist zwar einerseits nett, aber häufig stagniert sie dann auch. Ja, und dann fragst du auch so, warum? Was ist denn los? Und dann sagt sie, naja, aber der Gürtel geht jetzt zu. Okay, dann hat sich ja deine Body Composition, sag ich mal, ein bisschen Zusammensetzung verändert, was ja positiv ist. Aber man versucht immer auch vielleicht auf das Falsche sich zu fokussieren. Ja? Weil ich sage, wenn das Spiegelbild einen sagt, okay, ich verändere mich, ist doch positiv. Ja? Ja.
Und wie bringt sie das jetzt? Also ich habe jetzt verstanden, was sie mit Business und Biceps sagen, in die Welt bringen wollt. Und ihr geht es ja nicht oder nicht nur auf Privatpersonen los, unter Anführungszeichen, sondern ihr sprecht ja gezielt Unternehmen
Genau, also es ist, einerseits haben wir eine B2B, also eine Unternehmensschiene, also natürlich für Endkunden natürlich auch entwickelt, wo wir einerseits also immer das Ziel gerichtet, also was ist für den jeweiligen Endverbraucher auch zielführend. Da gibt es verschiedene Methodiken, die wir einsetzen, sei es jetzt ein klassischer Workshop jetzt da, also natürlich haben wir auch eine E-Learning-Plattform, die meist in hybrider Funktion auch sehr gut funktioniert, weil einfach, wenn man einmal was hört, sage ich mal, das weißt du ja auch aus der Erfahrung, ja, dann vergisst man das recht schnell, sondern es muss halt immer wiederkehrend, sag ich mal, ja, abrufbar sein. Ja. Da haben wir einfach mit Expertinnen aus Wissenschaft, Medizin, also auch Sport, sage ich mal, jetzt mehr als ja, 200 Videos und auch Online-Kurse zu diesen einzelnen Themenbereichen, also der körperlichen und mentalen Leistungsfähigkeit, kreiert über die letzten Jahre. Und das ist so auf Micro-Learnings aufgebaut, bedeutet so bis 2 bis 3 Minuten Clips, wo man sich, wir nennen es immer Entertainment, also einfach das auch, man schaut sich etwas an, hat auch Spaß daran, weil die Personen einerseits greifbar sind, die gibt es ja wirklich, das ist jetzt nicht irgendeine KI-generierte Person, sondern die hat dann Humor, versucht das immer so rüberzubringen, spielerisch auch ein bisschen. Und wie kann man das auch recht schnell in seinen Alltag überführen, ja.
Entertainment, gefällt mir der Begriff. Und so Videos so im so bis 2 bis 5 Minuten, ich habe gerade meine Kaffeetasse zur Seite gelegt und ausgetrunken. Das ist ungefähr die Dauer, dass ich einen Kaffee trinke und da mag ich auch nicht arbeiten nebenbei, aber da kann man vielleicht sowas anschauen.
Genau, man könnte das ja daheim machen oder auch viele von öffentlich in die Arbeit, wenn man sagt, okay, man zieht sich da jetzt nicht ein YouTube-Video oder ein Reel rein, was jetzt da vielleicht keinen Mehrwert bringt.
Oder Doomscrolling auf TikTok oder
was. Genau, könnte man sich ja auch weiterbilden, und das ist eine Weiterbildungsplattform eigentlich oder Weiterbildungsunternehmen auch. Wir wollen die Leute, sag ich mal, die Awareness schaffen, dass sie dann auch, so wie bei Parship, sage ich mal, sind ja auch froh, wenn sie 2 Leute verlieren. Ja. Sagen wir auch, wir sind froh eigentlich, wenn das Unternehmen so weit sich voranentwickelt hat oder die Person, dass wir sie auch verlieren können, ja, weil nichts Besseres gibt es für ein Unternehmen, weil das dann die Besten sind, die uns weiter auch empfehlen. Ja. Ja. Das ist auch unser Ziel, dass wir sagen, okay, sie schaffen es alleine, haben im Unternehmen auch, sag ich mal, wir nennen es auch diesen Train the Trainer zum Beispiel, dass die Leute dann selbst fähig sind, ihr eigenes Team auch voranzubringen. Ja.
Also so wie es den Datenschutzbeauftragten gibt sozusagen im Unternehmen, wobei Datenschutz ein wichtiges Thema ist, sondern den Beauftragten auch für die Sicherung einer gesteigerten und hohen Leistungsfähigkeit.
Genau. Wir haben es genannt, also da sind wir auch dabei, Zertifizierung gerade, so den Helfen Performance Manager oder Managerin, die dann in einem Unternehmen, wie du vorher gesagt hast, den Erste-Hilfe-Helfer gibt es ja auch, oder die Sicherheitsbeauftragten, die genau solche Themen, sage ich mal, sie ansieht, oder halt auch, dass man sagt, dieses Unterbewusste oder Positive Leadership wieder heranzuziehen, ich gehe ja vor und kann eigentlich mein Umfeld dadurch, unterbewusst, sage ich mal, beeinflussen, weil wenn ich das vorlebe als Führungskraft meistens oder vom C-Level, wenn das halt gebackt wird meistens, dann habe ich ja viel mehr Möglichkeiten, das im Unternehmen voranzubringen.
Und um vielleicht ein Missverständnis aufzuklären, das weiß nicht, ob das auch, es geht da jetzt nicht um finale Überoptimierung oder ähnliche Dinge, da geht es wirklich darum, Menschen, die keinen Zugang zu Bewegung haben oder wenig Zugang, einfach weil sie es nicht kennen oder weil sie es nicht gewohnt sind.
Also es gibt 2 Varianten. Zum Beispiel gibt es halt die Leute, sagen wir, Führungskräfte, auch sagen wir, C-Level hinauf, die schon recht erfolgreich sind, sagen wir mal, im Beruf, also oder im Privatleben, die aber trotzdem noch, weil sie so ehrgeizig sind, nochmal so die nächsten vielleicht 3-4% noch rausholen wollen. Ja, das, wie kann man das raus? Für den einen ist vielleicht die mentale Thematik, weil er da einfach noch resilienter werden möchte, oder wir haben coolen Plastizität wurde gestern in einem Gespräch aufgehört. Wie schafft man es auf Veränderungen, sich wieder neu einzustellen? Ja? Und für den anderen ist ja das körperliche Thema. Der möchte einfach leistungsfähiger sein, fitter einfach, weil das einfach für ihn, dass er nicht so träge ist zum Beispiel. Mhm. Ja. Aber dann hast du angesprochen, auch die breite Masse natürlich. Also wie kann man diese erreichen halt mit gezielten Tools, also auch natürlich dann Methoden, dass man die dann auch, dass die mal beginnen zum Beispiel, ja, oder halt was für sich entdecken. Ja.
Das war jetzt für mich auch dahingehend wichtig abzugrenzen, weil es gibt unzählige, und ich sage es jetzt mal platt, so Feigenblatt-Aktionen. Mhm. Ja. Unternehmen XY möchte fitter werden. Die entwickeln ein Programm, die Yogastunde zweimal in der Woche in der Früh und das gemeinsame Laufen am Abend. Das passt vielleicht für 20% der Mitarbeitenden, weil die anderen sind eh viel fitter als das. Die machen vielleicht aus gesellschaftlichen Gründen mit, aber haben einen eigenen Trainingsplan und sind eher davon abgehalten. Ja. Die anderen sind überfordert und starten gar nicht damit. Die Dritten genieren sie. Mhm. Und ich habe sozusagen für jede dieser möglichen Ansprechpartner oder Gruppen einen eigenen Zugang.
Genau, verschiedene Szenarien, die man da auch sag ich mal, durchexerzieren. Also wie startet man eigentlich? Also deswegen haben wir jetzt auch, diese Herausforderung haben wir natürlich auch gehabt, auch wie du sagst, also es wird extrem viel gemacht oder wurde gemacht auch schon, was ja positiv ist, aber es hat keinen Effekt, keinen positiven erzielt. Ja. Und deswegen ist auch unser Zugang, dass man eigentlich, man startet mal mit einer Person oder mit nur den Führungskräften jetzt mal. Weil wenn das mal in denen verankert ist, dann kann man dann auch weiter runter, sag ich mal, in der Hierarchie auch gehen, dass die das gemeinsam schaffen. Und wie du sagst, Change-Prozess dauert sehr lange, dass das in einer Unternehmenskultur auch etabliert ist. Also wenn es ein Leitbild sein muss oder ein Leuchtthema, ich möchte, dass meine Mitarbeiterinnen leistungsfähig sind, körperlich und mental, und ich das alles nachstrebe, dann dauert das einfach, dieser Change-Prozess. Ja.
Das heißt, ihr habt da neues Passwort reinzubringen, einen ziemlich agilen Ansatz, sondern nicht alles gleich über die ganze Organisation zu stülpen, sondern einen Teil mal rausgreifen, schauen, wie sich das etabliert, die Lerneffekte daraus mitnehmen und dann weiterzugehen.
Eben, was wir vorher angesprochen haben, es gibt schon extrem viel natürlich in diesem Bereich, also jetzt nicht, dass wir da das Rad neu erfunden hätten, ja? Also, aber trotzdem einfach einen anderen Ansatz, glaube ich, gehen noch mit den Einblicken, die wir auch aus dem beruflichen Kontext auch gezogen haben. Dass man aus unserer Sicht das eigentlich der Hebel zum Erfolg auch ist. Mhm. Also, weil wir haben natürlich gesagt, dass vielleicht beim Schweinehund nochmal, es startet oben im Kopf, aber über das Unternehmen übergemünzt ist es ja auch beim Geschäftsführer oder Geschäftsführerin, wenn die das mitträgt und auch voran pusht eigentlich, dann hat das Möglichkeiten zum Erfolg. Ja.
Das klingt eigentlich nach einer Win-Win-Situation, weil wenn ich dein Eingangsstatement dir / euch jetzt darum, Menschen und Unternehmen leistungsfähiger zu machen, weil natürlich hat das Unternehmen was davon, wenn jede einzelne Mitarbeitende leistungsfähiger ist, aber die Person selbst hat ja auch was davon, wenn sie leistungsfähiger, wenn sie gesünder ist, weil leistungsfähiger wird man halt, weil man gesünder ist, fitter ist.
Korrekt, also du hast das eigentlich genau auf den Punkt gebracht auch, also natürlich ist es das Resultat daraus, also wenn ich mich jetzt da gesünder ernähre oder mich mehr bewege, dann geht es einerseits mir besser, aber ich kann auch einen Mehrwert fürs Unternehmen liefern und im Endeffekt geht es ja darum, dass wir einfach auch in Österreich, glaube ich, jetzt auch hier mal einfach die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen so wieder hinbekommen, dass wir einfach wieder Wirtschaftswachstum auch bekommen. Also so angesprochen, wenn man jetzt den Extremfall hernimmt, zum Beispiel einen Ausfall von einer Person hinsichtlich Burnout, ein Fall, was das für ein Unternehmen kostet, schätzen wir jetzt mal roundabout mit 50.000 Euro jetzt mal ab, das ist vielleicht konservativ geschätzt, wenn man da in Prävention widersetzen würde mit solchen Methoden, ein verhindertes mit einem Workshop oder mit einer Initiative, habe ich einen ROI, der doch sehr hoch ist. Ja.
Und es muss ja gar nicht Burnout sein. Es kann jemand sein, der wegen Übermüdung die Stirn runterfällt oder so. Ne?
Zum Beispiel, oder jetzt, wenn man jetzt einen Bürojob jetzt hernimmt, kann vielleicht nicht so viel passieren, aber wenn ich bin bei einem Tischler, hast du vorher gesagt, also wenn ich mir da reinschneide und mal die Finger, kann ich vielleicht meinen Job nicht mehr ausüben. Also in die Richtung, also dass man da einfach diese Initiative so halt bildlich auch vor Augen führt, ja, den Leuten.
Ich hatte da mal ein Erlebnis in meiner Berufswelt, wo ich verantwortlicher Projektleiter war und einer meiner Projektmitarbeitenden, wir hatten sehr viele Nachteinsätze und waren aber total unterbesetzt und haben dann also kaum geschlafen und sind dann gleich wieder ins Büro. Und da ist mir tatsächlich ein Mitarbeitender mal beim Heimfahren eingeschlafen im Auto. Mit dem Riesenglück, er ist vorher im Stau gestanden. Und während er im Stock stand, ist er eingeschlafen. Also, würde ich sagen, geweckt, weil hinten die geguckt haben, dass das weggefahren ist. Ich bin fix davon überzeugt, das hätte auch passieren können, während er fährt. Ja, Sekundenschlaf, totale Übermüdung. Und allein, was das jetzt menschlich unangenehm schon ist, aber wie du richtig sagst, was das alleine Geld kostet, dem Unternehmen so eine Person dann zu ersetzen, weil das war eine Fachkraft, ein Experte, schwer zu ersetzen. Mit 50.000 Euro kommt man da nicht durch.
Ich wollte gerade sagen, also wenn es eine Fachperson ist, einerseits Einschulungszeit, bis du wieder dort bist oder einen findest, bist du sicher roundabout mal bei 150 bis 200.000 an Schaden jetzt einmal. Also unabhängig davon, dass jetzt die Person vielleicht dann von uns gegangen wäre.
Ja, und um das gleiche Geld könnte man euch schon gut beauftragen.
Definitiv, also die Konzepte, kann ich sagen, sind definitiv günstiger als 200.000. Aber wie du sagst, der Nutzen fürs Unternehmen ist einfach viel, viel mehr. Ja. Und natürlich hinsichtlich auch, wenn man sagt, okay, langfristig auch ESG-Thema, also das Unternehmen hat ja auch eine gewisse, salopp gesagt, in Anführungszeichen, so Sorgfaltspflicht auch gegenüber seinen Mitarbeiterinnen. Dieses S, also für Social, kann man da auch extrem viel auch tun eigentlich, oder muss man wahrscheinlich zukünftig in diese Richtung auch. Ja.
Wer sind denn so eure typischen, klassischen Ansprechpartner? Wer kommt denn zu euch? Sind das so das C-Level, sprich das Top-Management, oder ist es HR oder eine einzelne Person?
Das ist eigentlich ganz spannend. Also ich sage sehr breit divers. Also divers ist jetzt ja das gute Wort eigentlich dafür. Also sowohl, sage ich mal, vorher schon angesprochen, C-Level, die einfach sagen, okay, er möchte für sich eigentlich noch mehr rausholen. Das erwartet aber auch vielleicht von seinen Mitarbeitenden, also dass man da vielleicht nochmal etwas tut. Natürlich HR-Abteilung versucht immer das Wellbeing, sagen wir, von den gesamten Unternehmen auch voranzubringen. Ich glaube, jeder hatte andere Herangehensweisen oder an uns jetzt auch. Also und das muss man halt, also die Einzelperson, ja, also das muss man, glaube ich, unter den Hut bringen. Jeder hat andere Erwartungshaltungen auch. Was erwartet er von uns? Also der C-Level möchte natürlich, dass die Leute mehr arbeiten, ja. Und die HR-Person möchte vielleicht, dass den Leuten, dass die vielleicht weniger arbeiten und dass es ihnen besser geht. Ja. Und ich glaube, dass es gar kein Widerspruch ist, sondern effizienter einfach mehr leisten zu können in einer vielleicht kürzeren Zeit und dann einfach diese Ruhephasen auch gönnen dann. Ja.
Ich glaube, also ich bin dahingehend bei dir, dass man oft hört vom C-Level, die Menschen sollen mehr arbeiten, also gerade bei dieser Diskussion 4-Tages-5-Tages-Woche und so weiter. Ich glaube, tatsächlich ist der Output das Entscheidende und Unternehmen brauchen natürlich, um zu wachsen, mehr Output. Die Frage ist, muss es immer mit mehr Stunden sein?
Und definitiv nicht.
Da kann Leistungsfähigkeit natürlich die Effizienz erhöhen, neben vielen anderen Dingen.
Die dann definitiv. Also auch, sag ich mal, wie ich meine Leute unterstütze. Also ich kann das nicht einfordern, wenn ich die Rahmenbedingungen gar nicht schaffe. Also wenn ich sage, okay, ich kann nicht 100% leisten, wenn, ich nenne es jetzt ganz salopp gesagt, mein Computer nicht funktioniert, aber wenn meine Rahmenbedingungen, ich muss Energie zuführen, ich muss die vielleicht Frischluft, sage ich mal, ich muss mich bewegen können, weil nur, sage ich mal, sitzen den ganzen Tag ist jetzt auch nicht förderlich für die, wenn ich kreativ arbeiten muss, also dass es da auch Abwechslungen gibt. Ja.
Das heißt, zusammengefasst, ihr bietet umfassende Konzepte, die für die einzelnen Zielgruppen im Unternehmen sehr niederschwellig konsumierbar sind und damit auch sehr niederschwellig partizipierbar sind.
Genau, mal zum Einstieg gibt es zum Beispiel den Impuls-Workshop, den haben wir so eigentlich mal kreiert. Das ist so einmal so, wie du sagst, wir beginnen einfach mal. Ja? Dann sagen wir, okay, der Impuls-Workshop ist einmal so ein 60- bis 90-minütiges Session, wo man einfach, wir haben das verbunden zum Beispiel schon mit Frühstücks, also eine Aktivität dazu, weil es soll kein Frontalunterricht sein, weil nur wenn eine Interaktion dabei ist, dann bleibt das Gelehrte, glaube ich, auch im Kopf. Und dann soll auch eine Diskussion entstehen. Also die Leute sollen halt ihre Mythen, wir leben ja gerade Zeit mit Informationsüberfluss, aber trotzdem, sag ich mal, wissen die Leute einfach immer weniger, was richtig ist vielleicht.
Genau,
Und diese Mythen auch, dass wir diese aufarbeiten gemeinsam. Ja.
Und fairerweise muss man sagen, so Themen wie ich nenne es jetzt mal gesundes Leben pauschal, ja, wo ich gesunde Ernährung, vernünftige Bewegung, Sport mit einbeziehe, das ist ja durchaus komplex. Ja. Also Ernährung ist komplex, weil das Superfood, wenn du nur das isst, dann ernährst du dich perfekt, gibt es nicht. Es gibt nicht die perfekte Bewegung, es gibt nicht den perfekten Sport, das hängt alles immer
von irgendetwas ab. Es sind mehrere Komponenten und wie du sagst, es gibt so viel Wissenschaftler und Ärzte sich mal diese Themen Ernährung rein und beschäftigen und trotzdem haben sie keinen Konsens gefunden. Also das ist immer ganz spannend für mich. Also ich glaube, Ernährung ist ein Bereich, der seit Jahrzehnten, glaube ich, erforscht wird und trotzdem hat man da nicht mal diesen einen Entschluss gefasst, dass jetzt da eine fettreiche Ernährung gut ist, das andere ist eine Low-Carb-Ernährung. Also was ist für den Einzelnen richtig? Ich glaube, das muss jeder durch sag ich mal, Fehler auch erfahren. Ja. Unser Vorteil ist, wir haben schon einige Fehler gemacht, die muss nicht jeder andere machen. Ja. Wir können die Konzepte sagen, wie es vielleicht sein könnte, und dann muss trotzdem jeder für sich schauen, was passt in seinen Alltag hinein. Also wie du sagst, vielleicht war eine alleinerziehende Mutter vielleicht, wird das diese Konzepte anders umsetzen als einer, der daheim arbeiten kann und alles kochen kann zum Beispiel, ja, und sich anders vorbereiten kann. Ja.
Abschließend, wir müssen ein bisschen auf die, oder ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen. Überlegen wir gerade so eine Abschlussfrage für dich, dass es so ganz zusammenfasst. Wenn du, machen wir es vielleicht dahingehend, ich bin so Unternehmer, Eigentümer eines familiengeführten KMUs, Gewerbebetrieb, Gewerbe-Dienstleistung, 50 bis 60 Mitarbeitende. Mhm. Und du würdest mir gern Business and Biceps nahelegen. Ich sage bewusst nicht verkaufen, weil es soll ja kein Pitch sein, aber so. Mit welchen Argumenten würdest du denn am besten auf mich zukommen?
Also Argumente würde mal generell deine Situation mal analysieren. Also, was hast du für Herausforderungen im Unternehmen? In welcher Branche bist du überhaupt tätig? Also sag mal, was für branchenspezifische Herausforderungen gibt es da? Ja. Von mental, also auch körperlich. Und ich glaube, man würde einfach da mal beginnen, wenn es in Unternehmen auch Teamleiter gibt, dass man diese mal ranzieht und mal mit diesem Kernteam, sag ich mal von 1 bis 5 Personen oder 4 Personen, mal arbeitet, einen Workshop auch macht hinsichtlich, was für Strategien kann man gemeinsam arbeiten, dass man die frühzeitig mitnimmt und an Bord hat, weil dann hat man eigentlich schon mal die Hälfte der Miete.
Das sind wunderbare Multiplikatoren, genau.
Definitiv, ja. Also wie in jedem Projektmanagement-Projekt, dass man da einfach die Stakeholder mal an Bord holt und dann gemeinsam zum Ziel, sag ich mal, arbeitet. Ja. Ja. Genau.
Sehr gut. Abschließend noch, was würdest du gern meinen Hörern denn mitgeben zum Thema Schweinehund, Frustjob, Lustjob in Verbindung mit Business and Biceps?
Also vielleicht würde ich dann den Schweinehund aufgreifen, also dass man einfach sagt, wenn man sich ein Ziel setzt oder mehrere Ziele setzt, dass man einfach mal mit einer, das herunterbricht auf einen kleinen Slice, ich habe heute schon mit dir persönlich gesprochen, den Elefanten in kleine Stücke zerschneiden, um dann das große Ganze nicht gleich erschlagen zu werden, sei es auch nur, so angesprochen, den Zucker weglassen beim Kaffee oder ich mache jeden Morgen eine Kniebeuge oder auch einen Liegestütz etc. Das hilft auf dem Long Run, auf das gesamte Jahr einfach massiv zum Erreichen seines eigenen Ziels. Ja.
Ein wunderbares Schlusswort im Sinne von, der Mount Everest wird auch Schritt für Schritt bezwungen und nicht mit einem Sprung. Und sage ich, Patrick, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich wünsche dir und Business and Biceps viel Erfolg, weil ich glaube, das Konzept ist, gibt es noch nicht oft und gibt es noch nicht viel davon, aber ich glaube, es ist gut. Ich glaube, es haben alle was davon, wenn das erfolgreich ist.
Danke, lieber Robert, dass ich heute da sein durfte und natürlich euch hier mit meinen Einblicken auch etwas liefern konnte.
Super, vielen Dank und den Zuhörern wünsche ich viel Spaß bei der Folge. Also ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören dieser Folge, eine angenehme Zeit und vielleicht könnt ihr ein bisschen was umsetzen davon, was wir besprochen haben.
Du hörtest eine Folge der Schweinehundgespräche. Du willst mehr über mich erfahren? Dann empfehle ich dir meine Webseiten smartcoaching73.com oder smartconsulting73.com oder eines meiner Social Media Profile. Ich freue mich auch über eine E-Mail von dir. Schreibe einfach an podcast@smart73.com. Viel Erfolg bei der Zähmung deines inneren Schweinehundes!